Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten und an meiner Seite wieder mein Schwiegersohn Philipp. Hallo Philipp.
Hallo zusammen, da sind wir wieder.
Genau, und wir haben uns für heute und auch für die nächsten Ausgaben mal was ausgedacht. Wir haben ja letztes Mal nach der Sendung nochmal miteinander zusammengesessen und haben uns überlegt, was können wir denn eigentlich unseren Zuhörern noch so anbieten? Und natürlich kam dann auch wieder schnell die Diskussion darauf. So ein bisschen back to the roots. Wir haben ja angefangen damals wirklich mit ganz rudimentären oder ganz grundsätzlichen Erklärungen, besser gesagt, was zum Beispiel ein KGV ist. Deswegen auch Papa erklär mal Börse. Und wir wollen jetzt in dieser Ausgabe und auch in der nächsten Ausgabe mal eine Fragestellung klären, die vielleicht auch so dem einen oder anderen auf den Nägeln brennt, nämlich besondere Situationen in der Familie und wie reagiere ich denn eigentlich darauf mit meiner Depotstrategie. Wir fangen heute an, natürlich mit was ganz Schönen, denn wir haben es ja schon mal gesagt, im letzten Jahr ist der Philipp Papa geworden und ich bin Großvater geworden und heute wollen wir uns dann mal darüber unterhalten, was muss man denn eigentlich machen oder wie sollte man es eigentlich machen, wenn ich jetzt für meine Enkeltochter, sagen wir mal, 10.000 Euro anlege, damit sie dann, wenn sie 18 ist, ein bisschen Geld zur Verfügung hat, um zum Beispiel ihre Ausbildung zu finanzieren oder das erste Auto oder was ihr euch so vorstellen könnt.
Genau. Darüber reden wir heute. Genauso machen wir das. Also es wird eine kleine Serie geben. Wir fangen heute mit der Tochter an, gehen dann über die Generation Papa, also ich, und gehen dann über die zum dritten Teil, der Großvater. Irgendwann muss die Kohle auch wieder raus. Was macht man denn damit? Und wie sollte man das denn am geschicktesten anstellen? Also machen wir so eine kleine Serie und sammeln hier so ein paar Sachen. Ein Hinweis an der Stelle, das Ganze ist ja nie allumfassend und wir werden nie alles wissen. Und was heißt nicht wissen? Doch, wissen weiß man ganz viel, aber man muss es ja ein bisschen komprimieren. Und es gibt bestimmt immer noch die eine oder andere Möglichkeit. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, das in die Kommentare reinzuschreiben, bei Spotify oder auch bei den anderen ganzen Diensten. Ganz, ganz viele sind ja auch bei Apple. Nutzt die Funktion, gebt uns doch einfach mal ein Feedback, ob ihr das genauso seht oder ob ihr was anders machen würdet.
Richtig. Und weil natürlich auch die aktuelle Börsensituation nicht zu kurz kommen soll, haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt auch mal regelmäßig immer unsere persönlichen Favoriten mal ein bisschen näher vorstellen, beziehungsweise alles, was so gerade aktuell einem so ins Auge fällt und wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht investieren oder sollte man investieren oder sollte man vielleicht auch nicht investieren. Also das wird euch nicht nur heute, sondern auch, wie gesagt, in den nächsten Wochen dann regelmäßig erwarten. Aber genug der Vorrede. Wir wollen ja möglichst effizient unsere Zeit nutzen und wir steigen natürlich sofort, wie gesagt, schon in diese Thematik ein. Wie sollte denn eine Anlagestrategie aussehen, wenn man sozusagen für sein ganz kleines Töchterchen oder die Enkeltochter einen Betrag X, in diesem Fall dann halt einfach mal geschätzt 10.000 Euro, anlegt und die sollen bis zum 18. Lebensjahr des Kindes auch angelegt bleiben.
Ja, das ist ja manchmal alles gar nicht so einfach. Also man kann ja gar nicht bei jedem ein Konto eröffnen. Treasury Public tut sich da ein bisschen schwer. Aber die ganzen digitalen Banken, sei es ING und Co., dort gibt es die Möglichkeit, das relativ einfach zu machen. Oder natürlich ganz klassisch bei einer klassischen Bank. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Depot zu eröffnen. Dann wahrscheinlich mit noch mehr Papierkram. Und so haben wir jetzt einfach mal überlegt, wir nehmen eine schöne glatte Summe, damit man damit super rechnen kann, 10.000 Euro. Das Kind wird bis 18 haben wir die Kontrolle über das Geld. Von daher können wir bis dahin planen. Und dann schauen wir doch mal, welche Möglichkeiten es dort gibt.
Genau. Bevor man jetzt hier so ganz ins Konkrete geht, sollte man sich natürlich auch schon ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen machen. Wenn man so einen Zeithorizont von 18 Jahren hat, ist das eigentlich für eine Anlagestrategie ja fast schon die beste aller Welten, denn man ist ganz grundsätzlich, was das Risiko angeht, gar nicht mal so stark mehr eingeschränkt. Also das heißt, Bei einem langen Anlagezeitraum ist es möglich, erstmal deutlich stärker auf riskantere und damit aber in der Regel auch renditestärkere Anlagen zu setzen. Das wären zum Beispiel in diesem Fall jetzt Aktien oder speziell dann auch Growth-Aktien, also Wachstumsaktien wie Technologie etc. Zweites Thema ist, dass man sich Gedanken machen sollte, wie flexibel soll denn diese Anlagestrategie aussehen? Flexibilität heißt dann in diesem Fall, gibt es Situationen, auf die man sich vorbereiten will, wenn man zum Beispiel Geld zwischendurch mal rausziehen muss. Kann ja zum Beispiel sein, dass das Kind auch irgendwie mal ein Auslandssemester machen soll oder Auslandsschuljahr machen soll oder irgendwelche größeren Anschaffungen getätigt werden müssen. Was macht man mit Ausschüttungen? Werden die gleich wieder angelegt oder sind die quasi für das allgemeine Familienwohl einsetzbar? Und ein dritter Punkt, den man sich überlegen sollte, habe ich ja schon mal angesprochen, ist das Risikoprofil. Wie gehe ich damit um und wie gehe ich vor allen Dingen auch im Zeitablauf damit um? Und wenn man diese Vorüberlegungen bei 18 Jahren Anlagehorizont, sollte man ganz dringend auch diese Vorüberlegungen machen, einfach um sich selber einen gewissen Fahrplan zu schaffen. Wenn man das alles mal nachgedacht hat und zu einem Ergebnis gekommen ist, dann kann man natürlich dann auch in die praktische Umsetzung gehen. Wie setzt man so eine langfristige Strategie sinnvoll um? Wir hatten auch schon darüber, was natürlich komplett ausfällt, ist, dass man das alles auf eine Aktie oder nur auf eine Handvoll Aktien setzt. Ne? 18 Jahre sind schon ein ziemlicher Stiefel an Zeit und man hat zwar regelmäßig die Kontrolle darüber, aber wir wissen das ja auch, die Favoriten an der Börse, die wechseln manchmal im Jahrestakt und es ist nicht immer so sinnvoll, gerade bei solchen langfristigen Projekten jetzt hier jedes Jahr sein ganzes Depot umzuschichten. Ältere Börsianer kennen vielleicht noch das Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Das hören Trading-Experten natürlich immer nicht so gerne und ist sicherlich auch ein bisschen überzogen. Und wenn man heute an die Transaktionskosten denkt, ist das sicherlich auch nicht mehr ganz so schlimm, wie es in früheren Zeiten war. Aber dennoch sollte man bei den Instrumenten, die man für so eine langfristige Strategie sich aussucht, eben auch daran denken, dass hier entsprechende Zeithorizonte gewahrt bleiben. Und da bringt es natürlich immer wieder auf den Punkt, nämlich auf ETFs. Ja,
dann habe ich definitiv mehr als eine Aktie.
Das hast du auf jeden Fall, definitiv. Wobei es auch hier dann letzten Endes auf die Auswahl ankommt. ETFs gibt es ja inzwischen auch in die Tausende. Ich habe mal durchgerechnet oder mir das mal angeguckt. Ich glaube, in Deutschland allein sind über 2000 ETFs zu verfügbar. In Amerika noch mal ein paar Tausender mehr. Ich glaube, um die 5000 ETFs. Und wie soll man da vernünftig eine Auswahl treffen?
Ja, so einen habt ihr ja immer, also Charlene und du, einen habt ihr ja immer genannt, MSCI World.
Genau.
MSCI World oder All Country World oder Thesaurierenden, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Vielleicht müssen wir das auch nochmal erklären, was es da für einen Unterschied gibt.
Genau.
Das war da.
Genau. Dann bleiben wir mal vielleicht gleich beim MSCI World. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele ETF-Anbieter, die solch einen Welt-ETF im Portfolio haben, im Angebot haben. Die unterscheiden sich im Normalfall wirklich nur minimal. Es gibt welche, die besonders darauf achten, dass sie ESG-konform sind, also ökologische und soziale Komponenten mit beachten. Das ist, je nachdem, wie man selber zu dieser ganzen Frage steht, sicherlich ein interessanter Ansatz. Allerdings, ich habe mal im anderen Zusammenhang mal durchgezählt, wenn man so ein World-ETF nimmt und hat, weiß ich was, 12.000 oder 14.000 unterschiedliche Aktien drin, und dann den Bruder nimmt, den ESG-konform, dann sind wir dann irgendwo bei 13.500 Aktien. Also das ist meistens nur sehr minimale Unterschiede. Also beim Welt-ETF setzt man letzten Endes auf eine ganz klare Erwartung, nämlich dass die Welt insgesamt an Wirtschaftsmacht gewinnen wird, dass die Unternehmen, die weltweit aktiv sind und vor allen Dingen dann auch aus den westlichen Industrienationen und hier besonders auch in den USA weiter auf Wachstumskurs bleiben. Das ist der Erwartungshorizont beim MSCI World ETF, weil zum Beispiel Amerika hat hier auch das überwiegend, also eine sehr hohe Gewichtung. Aber ganz grundsätzlich setzt man natürlich auch darauf, dass die Schwellenländer, wie zum Beispiel Indien und China und auch die ganzen vielen anderen Emerging Markets eben nach und nach an Wachstumsbreite gewinnen. Und wenn man jetzt sich viele World ETFs so nebeneinander legt, dann ist eigentlich für die Auswahl eigentlich nur eine Komponente entscheidend. Erstens, wie teuer ist der im Unterhalt? Und da gibt es relative Unterschiede und da kann man eigentlich sagen, wenn es eine bekannte ETF-Firma ist, wie zum Beispiel iShares oder Global X, dann sollte die sogenannte Gesamtkostenquote pro Jahr, also das beinhaltet dann Management-Fee und Marketingkosten, so gering wie möglich sein. Und beim Welt-ETF muss man da in der Regel so bei zwischen 0% und vielleicht 0,15% pro Jahr rechnen. Da sollte man schon gucken. Es gibt, wie gesagt, auch ETFs, die gar nichts kosten. Die sind natürlich dann in der Hinsicht meistens auch zu bevorzugen. Warum sie nichts kosten, ist halt, dass solche ETFs meistens sozusagen als Türöffner für andere Investments gelten. Ne? Also dann geben sie lieber so ein Highlight-ETF eben umsonst in der Verwaltung ab und hoffen, dass dann die entsprechenden Investoren und beziehungsweise Anleger dann eben dabei bleiben bei dieser Firma bleiben.
Die Börsenbauernregel, was nichts kostet, ist auch nichts, würde dann hier nicht greifen. Nicht unbedingt.
Genau.
Jetzt hat sich natürlich eine Frage ergeben für den Fragesteller, das bin ja ich hier in der Rolle. Wie erkenne ich das denn? Also wenn ich jetzt in Google suche und sage, ich hätte gerne einen ETF, der heißt MSCI World. Und jetzt gibt es die unterschiedlichen Kosten. Nach welchem Schlagwort sollte ich denn da schauen?
Das ist die sogenannte Gesamtkostenquote. Mhm. Manchmal abgekürzt auch als TER, das ist dann die englische Version, Also entweder abgekürzt TER oder im Deutschen halt Gesamtkostenquote.
Okay, ja, das habe ich doch auch schon mehrmals gesehen und auch mich daran orientiert.
Ja.
Sehr gut. Welche Alternative hätten wir denn, wenn wir sagen, MSCI World ist eine Option?
Da würde ich nicht mal von Alternative reden, sondern MSCI World würde ich hier tatsächlich als das Kerninvestment für die genannte Strategie sehen, die dann komplettiert wird mit einigen anderen ETFs, die halt auch sehr breit aufgestellt sind, aber eben versuchen, besondere Regionen nochmal etwas überzugewichten. Das wäre zum Beispiel ein ETF auf dem MSCI Emerging Markets. Da würde man dann, wie gesagt, vor allen Dingen Südamerika, Asien, Afrika,
Indien
abdecken. Das sind alles Volkswirtschaften dort, die natürlich noch sehr klein, sehr volatil, sehr riskant sind, aber wo letzten Endes absehbar ist, dass sie grundsätzlich an Wirtschaftskraft zulegen können.
Okay. Jetzt hatte ich gerade das Wort Indien noch reingeworfen. Indien auch oder Indien eher nicht?
Ja. Also da wird beim MSCI wird jetzt nicht zwischen den Schwellenländern und den Emerging Markets jetzt per se unterschieden. Also ist mir zumindest nicht bekannt, dass es jetzt ein MSCI-Schwellenländer gibt. Die stecken da alle mit drin, aber es gibt natürlich viele Spezialfonds, die dann zum Beispiel MSCI Emerging Markets ex-China machen. Also wenn man zum Beispiel China für zu riskant hält oder aus irgendwelchen Gründen halt nicht drin haben will in seinem Portfolio. Also da gibt's so eine gewisse Möglichkeit, auch bestimmte Regionen oder Märkte eben auszuschließen.
Jetzt habe ich ja hier auf meiner Liste noch einen dritten Wert stehen und genau diese Frage würde ich dir dann gleich stellen, aber sag, deck erstmal auf, was haben wir denn als drittes hier noch stehen, als dritte Möglichkeit?
Ja, Amerika bleibt wirtschaftlich das A und O in dieser Welt. Auch hier einfach mal ein ganz kleines Rechenbeispiel. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Amerika ist dreimal so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in China. Also da haben wir schon, obwohl China in den letzten 10, 20 Jahren so massiv aufgeholt haben, haben wir immer noch eine Riesenkluft an Wirtschaftskraft. Europa ist ungefähr in der Hälfte im Abstand zwischen Amerika und China. Amerika bleibt wirtschaftlich halt wirklich das Maß aller Dinge und deswegen gehört in so eine langfristige Strategie halt auch ein ETF auf den amerikanischen Markt und da bietet sich natürlich der S&P 500 am besten an.
Ja.
Also da haben wir dann sozusagen drei global, mehr oder weniger global oder regional aufgestellte ETFs, einmal dem MSCI World, den MSCI Emerging Markets und dann S&P 500. Mhm.
Wie würdest du es gewichten?
Hier geht es dann tatsächlich darum, dass man den MSCI World wahrscheinlich deutlich übergewichten sollte. Mhm. Ja, 70% exemplarisch. Dann 20% für die Emerging Markets und 10% für den S&P 500. Jetzt mag sich vielleicht mancher fragen, warum jetzt nur 10%, wo ich doch gerade gesagt habe, Amerika bleibt das wirtschaftlich das A und O. Ganz einfach, weil ja Amerika auch schon im MSCI World sehr stark übergewichtet ist. Also damit man es nicht zu sehr verzerrt. Also diese 10% S&P 500 ziehen sozusagen noch mal ein bisschen das Momentum auf diesen speziellen Markt. Aber durch diese nur 10% wird halt verhindert, dass es eine zu starke Übergewichtung halt gibt.
Okay. Für Amerika. Ich hatte eben schon gesagt, ich werde noch eine Frage stellen. Mhm. Ich könnte ja wahrscheinlich auch ein MSCI World wählen, wo ich ex-USA reinnehme. Also rechne ich die halt raus. Und könnte dann halt den S&P höher gewichten, ne?
Das kann man natürlich auch machen, ja, klar. Ja, ich weiß allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das verfügbar ist. Muss ich gleich mal recherchieren, kann ich gerne nochmal nachtragen.
Packen wir das einfach dann in den anderen in die Shownotes rein und dann, wenn es da was Schönes gibt.
Ich fürchte, sowas gibt's wahrscheinlich nicht, weil die wirklich wichtigen ETF-Emittenten alles amerikanische Firmen sind.
Ja, schauen wir doch.
Die würden wahrscheinlich richtig Ärger bekommen, wenn sie so ETFs ex-Amerika auflegen. Aber ich schaue da gerne mal nach.
Okay.
Aber wenn es sowas gäbe, dann wäre es natürlich schon eine ganz interessante Konstellation, dass man denen dann wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich sagen, so 30% machen würde, ex-Amerika, und dann entsprechend den S&P 500 auf 50% hochsetzen würde.
Okay, krass. Ja.
Also wie gesagt, Amerika würde ich da in der Sicht tatsächlich bis zu 50% Einzelgewichtung geben.
Jetzt habe ich dann eben noch ganz zu Beginn, als wir die verschiedenen ETFs so ein bisschen aufgezählt haben, noch so ein Fremdwort hier reingegeben. Vielleicht kannst du das ja nochmal erklären, thesaurierend.
Genau.
Was ist da mit gemeint und warum sollte das oder macht das Sinn, da mal drüber nachzudenken, ob das Wort nicht eine wichtige Bedeutung hat?
Ja, vielleicht ganz grundsätzlich, wenn man ein ETF wählt, hat man zwei Strukturen, sag ich mal, mit jeweils mindestens zwei Optionen, die man eigentlich kennen sollte, weil die wichtig sind für die Risikoeinschätzung beziehungsweise für die Handhabung dieses ETFs in der Anlage. Du hast schon gesagt, thesaurierend. Thesaurierend heißt, dass der ETF alle Ausschüttungen, die es aus den Werten im ETF gibt, also hauptsächlich zum Beispiel Dividenden, aber auch Aktiensplits oder wenn es vielleicht mal eine Anleihe mit dabei ist, auch Zinszahlungen, im ETF bleiben und wieder angelegt werden. Dadurch sind im direkten Vergleich ein ETF, der die gleiche Zusammenstellung hat und thesaurierend ist, hat normalerweise einen wesentlich höheren Kurswert als der gleiche ETF, der dann ausschüttend ist, weil die Ausschüttungen nämlich an den Anleger weitergegeben werden. Das ist, man kann es auch so vergleichen, zum Beispiel der DAX. Es gibt den, also den DAX, den wir ja so kennen, ist der sogenannte Performance DAX. Also das heißt, da werden alle Dividenden, die von den DAX-Aktien ausgeschüttet werden, in den Indexstand mit einberechnet. Und dann gibt es aber noch den Kursindex vom DAX, wo diese Dividenden nicht eingerechnet werden. Und deswegen steht der Kursindex deutlich unter dem Performance-Index. Und genauso ist das bei ETFs. Thesaurierend bereiten automatisch die Ausschüttungen ein und legen sie automatisch wieder an. Beim ausschüttenden ETF werden die Zahlungen direkt an den Anleger gegeben und der kann damit dann entscheiden, was er damit macht. Entweder verkonsumiert er sie oder legt sie eben selber wieder anderweitig an oder halt auch von mir aus in diesem gleichen ETF. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Kategorie, die ich an dieser Stelle auch gerne mal erwähnen möchte. Wie legen denn ETFs überhaupt an? Da gibt es zwei große, wesentliche Modelle. Zum einen gibt es die ETFs, die tatsächlich in die Werte investieren, die sie halt umfassen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen DAX-ETF, der investiert dann tatsächlich in eine Allianz, in eine Deutsche Bank, je nachdem, wie das dann halt gewichtet wird. Mhm. Das nennt man vollständige Replikation. Mhm. Also das ist sozusagen dieses Anlagesystem oder Anlagemodell, das ist also die vollständige Replikation des zugrunde liegenden Index. Bei ETFs, also gerade passive ETFs, orientieren sich immer nach einem Index. Und die andere Variante, das sind die sogenannten synthetischen ETFs. Die investieren ihr Geld eben nicht in die einzelnen Aktien, sondern da gibt's, ja, wie soll man das am besten ausdrücken? Es gibt finanzielle Tauschgeschäfte mit Gegenparts, sogenannte Swaps. Und man sagt, okay, also ich investiere jetzt in den DAX und mache jetzt quasi einen Swap mit einer anderen Bank, die dann, die ihrerseits dann quasi die Bestandteile in die Bestandteile investiert.
Okay, das heißt, wenn ich sie nicht kaufe, leihe ich sie mir quasi.
Genau. Das in der Wirkung für den Investor hat das überhaupt macht das eigentlich keinen Unterschied. Synthetische ETFs tendieren allerdings dazu, dass sie meistens kleiner sind, mhm, und aber im Gegenzug auch ein bisschen billiger sind, weil eben nicht alle Einzelaktien gekauft werden müssen. Da kriegt man sozusagen so einen Großhandelspreis für die Swaps.
Okay.
Und deswegen können diese ETFs auch ein bisschen billiger sein. Das Problem ist, dass man zumindest bei den gängigen Portalen und Übersichtsseiten eben nicht herausfinden kann, was denn in diesem ETF dann tatsächlich drin ist und mit welcher Gewichtung.
Okay. Das ist aber noch für den, denen es egal ist und der sagt, pass mal auf.
Ja. Also wenn es zum Beispiel...
Ich lese mich da eh nicht so ein in die ganzen Seiten, ist halt ein ETF. Reicht's.
Bleiben wir vielleicht gleich mal beim DAX-Beispiel. Also ob der ETF halt wirklich physisch in die DAX-Aktien investiert oder über einen Swap den DAX synthetisch nachbildet, ist mir eigentlich als Anleger relativ egal, weil ich weiß ja, welche Werte im DAX drin sind und ich kenne auch im Zweifel die Gewichtung dieser Werte im DAX. Problematisch wird es halt nur, wenn es dann so Spezialindizes werden oder speziell für irgendwelche Anlageideen konzipierte Indizes werden, wo man dann halt tatsächlich nicht weiß, was ist denn da wirklich drin. Ne? Dieses Thema, was ist denn da wirklich drin, da kommen wir heute ja nochmal dazu. Deswegen mache ich da jetzt an dieser Stelle auch mal einen Punkt. Aber es ist schon eine sehr spannende Frage. Und als ETF-Anleger sollte man eigentlich immer einen gewissen Überblick haben können, was dann eigentlich überhaupt in dem ETF drin ist.
Okay, ja, das habe ich verstanden. So, jetzt habe ich mich natürlich geändert von meinen persönlichen Einstellungen. Habe gesagt, du hast ja eben über Risiko gesprochen. Das ist mir alles zu risikoreich. Man sagt ja immer, am schlimmsten ist, wenn man nichts macht. Das wollen wir ja nicht. Welche Möglichkeiten hätte ich denn, wenn ich sage, pass mal auf, nee, Aktien, boah, alles nicht mein Ding. Will ich alles gar nicht. Haben wir Alternativen?
Sicher. Naja, Alternativen gibt's natürlich immer. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir diese Aufgabenstellung haben, 18 Jahre, dann ist es einfach sinnvoll, zum Anfang relativ risikoreich, also in dem Fall Aktien, zu investieren, um einfach die Rendite höher ausfallen zu lassen, als es zum Beispiel klassischerweise mit Anleihen der Fall sein könnte.
Also ich kann da aussitzen, ne? Wenn die Aktienkurse in Summe halt runtergehen, habe ich einfach Zeit, das Ganze auszusitzen und irgendwann, genau, so die Historie, gehen sie halt wieder hoch.
Aber du hast natürlich recht. Wir sind nicht mehr in den Zeiten wie dem seligen Herrn Costolani, kaufen, schlafen, gucken. Auch bei solch einer Strategie sollte man aktiv bleiben, das heißt dieses sogenannte Rebalancing, also dass man immer mal wieder guckt, passt denn meine Anlagestruktur zu den aktuellen Gegebenheiten, das sollte man nicht vergessen und das sollte man in dem Fall auch durchaus alle 1-2 Jahre mal machen. Auch unter dem Aspekt, dass es ja durchaus auch mal positive Ausreißer geben könnte, dass man, dass zum Beispiel die Gewichtung, die man anfänglich gewählt hat, nicht mehr gelten, sondern dass ein Asset, ein ETF halt ein deutliches Übergewicht bekommen hat, weil er schon so gut gelaufen ist. Und da sollte man dann tatsächlich darauf aufpassen, dass man dann solche Situationen eben ein bisschen ausgleicht, dass man bei dem, der halt so stark gelaufen ist, dann auch mal ein paar Gewinne mitnimmt und die dann in andere Assets wieder steckt, um einfach die Gewichtung so auszutarieren, wie man sie anfänglich mal gewählt hat. Was die Gewichtung angeht, will ich eigentlich nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, den ich anfänglich ja auch schon mal erwähnt habe. Wir haben ja jetzt sozusagen ein Vollinvestment vorgestellt in den ETFs. Das kann man so machen. Eine Alternative dazu wäre, dass man überall mal ein paar Prozentpunkte abknapst und das dann, ich sag mal so, in einer 10-20%, also wahrscheinlich eher 10% des eingeplanten Geldes in kurzlaufende Assets, zum Beispiel Kurzläuferanleihefonds oder Tagesgeld steckt. Einfach unter der Maßgabe, falls ich wirklich mal kurzfristig Geld brauche, könnte ich darauf zugreifen und muss nicht meine gesamte Strategie auflösen.
Okay, genau das meinte ich nämlich, ne? Oder wenn das Kind dann ein bisschen älter ist und man schon weiß, mit dem 18. Geburtstag soll der große Wunsch erfüllt werden, dass man dann halt sagt, okay, die Aktien sind gut gelaufen, wir sichern jetzt das, was wir haben. Und wenn es dann, weiß ich, das letzte Jahr ist, wo man sagt, boah, wir haben wirklich ein tolles Peak erreicht, wir schichten jetzt um.
Genau, das ist ja so eine Fragestellung. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt schon 10, 15 Jahre hinter uns gebracht. Enkeltochter kommt in die Pubertät, Frau, formuliert die ersten größeren Wünsche, auch vielleicht, wo man hingehen möchte in der Berufswahl und so. Kommt dann langsam so der Zeitpunkt, wo man tatsächlich risikomäßig vom Gaspedal gehen sollte und dann sukzessive den Aktienanteil reduziert. Und dieses Geld, was man dann sozusagen bei den Aktien realisiert, das sollte dann tatsächlich dann in sicherere Anlagen, wie zum Beispiel eben Anleihen-ETFs, umgeschichtet werden. Die haben natürlich dann nicht so hohe Renditeversprechen. Es gibt halt, man muss damit rechnen, dass wir dann halt so meistens so zwischen 3-5% vielleicht, wenn es gut läuft, im Jahr damit verdienen kann. Aber im Normalfall hat man ja dann schon eine sehr gute Gesamtrendite erwirtschaftet und kurz, also 2, 3, 4 Jahre vor dem Ende dieser Strategie zählt ja dann letztendlich in der Hauptsache, das Erreichte abzusichern, ohne jetzt gleich komplett Kasse machen zu müssen oder
also
wollen.
Was haben wir jetzt gesagt? Wir haben gesagt, rebalancen, also immer mal wieder drauf gucken, Risiko zum Ende reduzieren, sofern das denn Sinn macht, und welche Möglichkeiten, wieder anlegen von Dividenden. Das sind so die wichtigen Punkte. Dann gibt's natürlich noch eine Sache. Ein Kind ist ein Mensch. Dementsprechend hat's natürlich auch einen Freibetrag. Auch den kann man sich natürlich eintragen.
Mami, genau.
Sodass man die wieder angelegten Dividenden dann nicht nochmal extra versteuern muss und den Freibetrag dann halt da auch voll ausschöpfen kann.
Genau. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, man kann entweder für das Kind selber ein Depot anlegen, beziehungsweise, die Eltern. Ich könnte als Großvater jetzt natürlich auch mein eigenes Depot entsprechend bestücken und dann auch steuerfrei später Teile davon übertragen, immer mit dem Blick auf die entsprechenden Freibeträge. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass nicht nur das Kind wächst und gedeiht, sondern auch das Depot.
Genau.
Jo. Haben wir noch was zu dem Thema? Eigentlich nicht, ne?
Ich gucke gerade noch mal hier auf unsere Liste. Es sieht schon, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
Ja.
Jetzt investieren steht da noch, ne? Also nicht zu lange.
Genau. Also
ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Das Kind wird immer älter und die Zeit läuft.
Also der ideale Zeitpunkt ist natürlich eigentlich immer jetzt. wenn man sagt, okay, ich bin jetzt aber doch ein bisschen unsicher, weil die Märkte sind so hochgelaufen, da kommt vielleicht jetzt eine Korrektur oder so. Wer sich unsicher ist und lieber ein bisschen abwarten will, kann das natürlich machen. Allerdings, wie gesagt, einerseits entgeht einem dadurch im besten Fall dieser schöne Zinseszinseffekt. Andererseits muss man immer daran denken, du hattest es vorhin schon erwähnt, Aktien tendieren ja dazu, langfristig Marktschwankungen auszugleichen. Stichwort auch zum Beispiel, wir haben ja in den letzten Jahren, haben wir das ja vielfältig erlebt. Ich denke nur an den Corona-Crash 2023 und wie schnell das dann wieder ausgeglichen worden ist. Aber wer später eben anfängt, der sollte dann halt entsprechend beherzigen, dass man dann den Aktienanteil erstmal, also nicht ganz so hoch ansetzt, sondern ein bisschen reduziert.
Im Corona-Crash, wenn es ganz unten ist zu investieren, wäre natürlich ziemlich clever gewesen. Aber wenn ich jetzt natürlich Gefühl habe, wer weiß, wie das morgen weitergeht. Ich habe natürlich genauso wie zum Ende auch zum Anfang die Möglichkeit, Geld auf Tagesgeldkonto zu legen oder in Anleihen zu gehen und da quasi die sicherere Anleihe oder die sichere Investmentmöglichkeit zu tätigen und dann halt das auch stückchenweise wieder zu investieren. So wie man es natürlich auch machen könnte, anstatt das einmal zu investieren, weil sich jeden Monat 100 Euro zu investieren und das dann so aufzubauen. Auch die Möglichkeit gibt es natürlich.
Genau, ich meine, es gibt ja vielfältige ETF-Sparpläne und die haben natürlich auch den Vorteil, dass man dadurch zu Durchschnittspreisen dann kommt und ein Vermögen aufbauen kann, dass halt auch die Schwankungen mit einfließen lässt und ausgleichen kann. Also man muss nicht gleich alles Geld hinwerfen, sondern man kann die gleiche Strategie auch entsprechend mit Sparplänen zumindest adaptieren.
Hier ist sehr gut. Ich glaube, dann haben wir zu dem Thema, das, was wir hier zusammentragen wollten, erstmal ganz, ganz viel gesagt. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, es gibt immer noch nach rechts und links immer die eine oder andere Möglichkeit. Gebt uns einen Kommentar, dann werden wir das einfach in die nächsten Sessions hier mit einbauen und das dann nochmal hier gerne streuen und ergänzen.
Genau.
Jetzt hast du ja gesagt, du willst noch ein bisschen was aus dem Alltag oder aus dem Tagesgeschäft mitbringen.
Genau.
Du hattest hier noch eine Aktie ausgesucht, oder? Die du hier
vorstellst. Genau, genau. Also wir wollen ja gerne an der Stelle auch mal immer mal ein paar Hinweise geben oder ein paar Einschätzungen geben zu Aktien, die auch immer wieder für Schlagzeilen sorgen, ob es ein positiv ist oder ein negativ. Der Anfang macht natürlich eine positive Aktie, zumindest in der langen Sicht, wie ich das so interpretiere. Und zwar habe ich heute mal mir Palantir rausgesucht. Palantir, vielleicht kennt der eine oder andere dieses Unternehmens, ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf Datenanalyse spezialisiert hat. Das heißt, es hilft Organisationen, Unternehmen, Regierungen, Behörden dabei, riesige Datenmengen zu strukturieren, auszuwerten und diese auch dann als Entscheidungsgrundlagen zu nutzen. Und wenn wir von riesigen Datenmengen sprechen, dann meine ich auch riesige Datenmengen. Palantir war lange Zeit so ein bisschen außen vor gelassen worden, also kein besonderer Liebling der Börse, obwohl das Geschäftsfeld Big Data ja eigentlich schon seit vielen Jahren so ein richtiges Trendthema ist. Aber das Problem bei Palantir war immer, dass sie halt sehr viel Regierungsaufträge in den Büchern haben, auch so von Geheimdiensten, von Militär etc. Und deswegen immer so wie so eine Blackbox daherkam, weil natürlich nicht wirklich publiziert worden ist, von wem, von welchem Geheimdienst habe ich jetzt den Auftrag bekommen, wie viel bezahlt er mir, welche Regierung ist dabei und so weiter und so fort. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Ich meine, man weiß zwar immer noch nicht, welcher Geheimdienst mit Palantir zusammenarbeitet, aber das ist den Anlegern inzwischen recht egal, weil Palantir es gelungen ist, in den letzten Jahren sein kommerzielles Geschäft mit Unternehmen wesentlich auszubauen. Und dadurch wird inzwischen eine deutlich höhere Transparenz geschaffen. Und man sieht zwar momentan nur quasi unter dem Strich die Summe, was man mit öffentlichen Auftraggebern verdient, aber man sieht halt auch, wie es im kommerziellen Bereich vonstatten geht. Und da sind halt in beiden einzelnen Sparten sind die Wachstumsraten halt sehr hoch. Ich habe mir mal herangezogen ein paar Schätzungen, wo es denn hingehen soll in den nächsten Jahren. Und zwar haben wir bei Palantir, hatten wir ja im letzten Jahr, im Jahr 2023 hatten wir einen Gewinn je Aktie von 8 Cent nach GAAP. GAAP, das sind die amerikanischen Buchhaltungsvorschriften.
Ah, ja.
Genau. Es gibt noch andere Ausweise, also es gibt ja auch Non-GAAP, das sind dann immer Bilanzierungsregeln, die sich das Unternehmen sozusagen selber gibt. Da werden dann beispielsweise Abschreibungen oder ideelle Vermögenswerte unterschiedlich behandelt. Deswegen war 23 auch das der Gewinn der Aktien nach Non-GAAP bei 0,23 Dollar. Aber ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass bei den gesetzlichen Vorschriften Palantir bis 2026 eine Gewinnsteigerung von, ich hatte schon gesagt, von 8 Cent auf dann 37 Cent schaffen soll. Das ist der Konsens gerade von den Analysten. Insgesamt über 20 Analysten covern dieses Unternehmen. Und das ist natürlich schon ein sehr dynamisches Gewinnwachstum, wobei man dann auch noch sehen muss, zum Beispiel der Bereich Commercials, also mit ganz normalen Unternehmen, dieser Geschäftsbereich, der ist erst 2021 gestartet. Sollte man sich im Hintergrund behalten. Er hatte damals im ersten Jahr, als er separat ausgewiesen worden ist, nur 567 Millionen Dollar Umsatz generiert. Das ist dann wahrscheinlich, also für das letzte Jahr wird geschätzt, dass es dann auf 1,2 Milliarden Dollar geklettert ist. Für 2026 werden dann schon knapp 2 Milliarden Dollar erwartet. Und damit würde der kommerzielle Bereich den Government-Bereich, also den mit das Geschäft mit staatlichen Stellen, dann vom Volumen her einholen. Und das ist für die Perspektive von Palantir sehr wichtig, weil auch der Government-Bereich hat zwar Zuwachsraten, die allerdings deutlich moderater sind. Meistens handelt es sich dabei um langfristige Aufträge. Mit KI wird es hier sicherlich nochmal einen zusätzlichen Schub in den nächsten Jahren geben. Aber wichtiger ist eigentlich aus meiner Sicht, dass dieser Commercial-Bereich eine deutlich höhere Wachstumsrate zeigt und in den nächsten 10 Jahren der dominierende Bereich bei Palantir
wird. Also der neue Bereich wächst und der neue Bereich ist transparenter. Das heißt, ich kann ihn als Investor besser analysieren und einschätzen und meine Ableitung treffen. Das gilt natürlich auch immer für euch. Ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen. Schaut euch das an.
Genau.
Das ist ja immer nur eine Meinung, die wir hier vertreten. Und wenn ihr da Interesse dran habt, werft einen Blick in die Details. Die Unternehmen veröffentlichen ja auch immer einiges. Und es gibt gerade bei so großen Unternehmen super viele Informationen, die man auch aus anderen Quellen noch ziehen kann. Macht euch da ein eigenes rundes Bild.
Genau. Ja, soweit zu Palantir. Wer Palantir interessant findet und das auch ein bisschen begleiten will, den kann ich ja weiterhin nur den Future Money empfehlen. Palantir ist im Rahmen meines Börsenbriefes auch eine ganz wichtige Position, ist auch in meinem Musterdepot Next Gen 20 mit enthalten. Ich hatte die Aktie ja das erste Mal Mitte 2023 empfohlen und momentan bringt sie es auf, glaube ich, rund 440% Kursgewinn.
Nur so viel dazu. Und bei deinem Börsenbrief gibt es ein Probeabo, ist es richtig?
Ja, gibt es ein Probeabo, 2 Ausgaben, könnt ihr euch gerne über die Webseite bestellen.
Okay, und dann verlängert sich es für immer und ewig? Oder wie läuft es
dann? Nein, es verlängert sich gar nicht, sondern ihr müsst dann schon proaktiv es weiter gucken.
So seriös.
So viel Fairness muss sein.
Genau, ja, sehr gut. Dann halten wir das auch, den kleinen Werbeblock.
Genau.
Sehr gerne.
Jetzt aber habe ich genug geredet. Jetzt meine Frage an dich. Du hast auch was mitgebracht, eine Fragestellung oder eine Empfehlung.
Oder ja, nee, ich glaube, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, das schieben wir. Ich habe 2 Optionen, die mir gerade noch durch den Kopf gehen. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach noch mal eine Woche Zeit. Entweder wird es ein ETF oder es wird eine Einzelaktie. Du weißt, ich habe mal ausgebaut. Da ist immer das Smart-Home-Thema bei mir. Irgendwie mein Herzensthema. Das schaue ich mir aber nochmal ganz genau an und das gucken wir uns dann nächste Woche an.
Okay, dann hoffe ich natürlich, dass unsere geschätzten Zuhörer dann auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Also es bleibt spannend. Philipp bereitet ein ETF oder eine Smart-Home-Spezialität vor, die er uns dann präsentieren wird. Ich bin gespannt.
Man muss doch auch immer einen Cliffhanger reinbauen, oder?
Ja, aber weil ich schon mal wegen so Terminhinweise möchte ich natürlich auch Folgendes noch loswerden, nämlich am 25. Januar ist wieder der Börsentag in Dresden. Das ist ja die größte Börsenmesse in Ostdeutschland, die jährlich stattfindet. Also ein Tag geballte Informationen rund um Börse und mit vielen Vorträgen. Und ich bin dieses Jahr auch wieder mit dabei, einerseits mit dem Future Money, andererseits mit dem Wernicke ETF Report. Wenn ihr kommen wollt, dann könnt ihr euch gerne über die Webseite des Börsentages kostenlos anmelden und ja, dann einfach hinkommen und viele Fragen stellen und euch anschauen und informieren Und wie gesagt, ich werde am Stand vom Wernicker Verlag sein. Vielleicht kommt ja der eine oder andere mal vorbei.
Dann ist das schon mal kein Cliffhanger.
Genau. So, dann sind wir durch. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. In diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss.
Und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Genau. Bis dann. Ciao.
Ciao.